Ich bin begeistert. Ich hoffe, ich kann die Begeisterung überbringen. Wir haben letzten Sonntag zusammen das Matthäus-Evangelium angeschaut. Und der versprochene König, den Matthäus uns vorstellt, zeigt, wer der König ist, wie der König ist, wie seine Königsprinzipien, sein Reich funktioniert. Und wir gehen heute einen Bericht weiter in der Bibel. Wir kommen zum Markus-Evangelium und schauen miteinander an, wer uns den Markus vorstellt. Und zwar sagt es ja die Predigtitel eigentlich schon, der leidende Diener. Der Markus, er hat sehr einen starken Fokus auf den. Und das möchten wir miteinander anschauen heute am Morgen. Das Markus-Evangelium, das ist das älteste Evangelium. Der älteste Bericht, den wir haben über Jesus. Und da gibt es so eine sehr grosse Zeitspanne, wo der Kind geschrieben worden sind. Es gibt Leute, die sagen, das ist bereits 40 nach Christus, also sehr, sehr, sehr nah am Leben von Jesus, bis hin zu etwa 75 nach Christus. Selbst ist eher unrealistisch, darum der grösste Teil ist so zwischen 65 und 70 nach Christus. Immer noch sehr nah am Leben und am Wirken von Jesus, ein Abstand dazwischen gibt es, aber doch sehr nah am Leben von Jesus. Das Evangelium, es ist geschrieben worden in Rom für die Römer. Und da sind wir schon beim ersten Blickwinkel von dem Evangelium. Es ist nicht an Juden gerichtet, es ist nicht an Menschen gerichtet mit dem jüdischen Hintergrund, sondern an Römer, an Heiden, an Leute, die die ganze Kultur nicht gekannt haben von den Juden. Was sieht man das in so einem Evangelium, wenn man so ein Evangelium liest? Der Markus, er braucht römische Zeitangaben. Er schreibt nicht in der jüdischen Zeitform, sondern er schreibt mit römischen Zeitangaben. Er erklärt zum Beispiel jüdische Brüche. Das haben wir letzten Sonntag gesehen, das macht der Matthäus nicht. Der Matthäus, der setzt das voraus. Der Markus, er erklärt jetzt die jüdischen Brüche in seinem Evangelium. Er nimmt kaum Bezug zum Ersten Testament, also er greift fast nichts auf von dem, wo vorher geschrieben worden ist, wo der Matthäus ja irgendwie 60 Mal Bezug nimmt auf das Erste Testament, sagt der Markus, die Leute kennen das nicht, die Leute brauchen das in dem Fall auch nicht, ich nehme gar keinen Bezug auf das Alte Testament. Und was spannend ist, die Juden sind ja Menschen gewesen vom Diskurs. Die haben ihre Meinung gebildet im Miteinander, im Wort. Das sind so die Denker gewesen. Die Römer sind eher so die Handler, so die Krieger, die Männer der Taten. Und das ist ein grosser Kulturunterschied. Und darum merken wir auch in diesem Evangelium, es ist eher ein Evangelium der Taten. Es ist nicht ein Evangelium von grossen Worten oder so, sondern es ist ein Evangelium der Taten. Man könnte davon ausgehen, dass das Evangelium auf den Predigten von Petrus gründet. Und zwar ist es so, dass der Markus und der Petrus zusammen in Rom gewesen sind. Und der Petrus nennt zum Beispiel in seinem Brief den Markus seinen Sohn. Und die zwei sind miteinander unterwegs gewesen. Und man geht davon aus, dass der Markus das niedergeschrieben hat, was der Petrus erlebt hat. Was der Petrus erlebt hat zusammen mit Jesus, wo sie miteinander unterwegs gewesen sind. Und jetzt hat der Petrus von dem predigt und der Markus hat das festgehalten. Wir sehen das noch an weiteren Stellen denn in dem Evangelium, dass man das sehen kann, dass der Petrus da wahrscheinlich die Hauptperson eigentlich ist hinter dem Evangelium. Ich habe es gesagt, es ist ein Evangelium von den Taten. Eigentlich könnte man fast sagen, ein Actionfilm. Also so der Anfang, die Kinder-, Mami- und Trippli-Geschichte lässt er einfach mal weg. Der Markus steigt voll ein. Er geht gerade zur Sache und ich habe euch zwei kleine Beispiele mitgenommen. Wir schauen es jetzt gerade an, über den Start. Und zwar lesen wir bereits im Kapitel 15. Jesus ist getauft worden, ganz am Anfang von dem Evangelium. Und dann lesen wir in Kapitel 15. Nachdem Johannes gefangen genommen war, ging Jesus nach Galiläa und verkündete dort die Botschaft Gottes. Er sagte, die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. Jesus, er fängt gerade an, im Vers 15, voll mit der Botschaft von Gottes Reich. Er steht gerade voll ein und sagt, hey, kehret um, der Luther übersetzt mit tuent Buß und glaubet. Das ist Botschaft vom Reich Gottes und das Verb, das er dort braucht, ist Metanoiete. So, jetzt erkläre ich das nicht lang und breit. Wilf hat das gemacht in 2 Predigten. Vielleicht hast du die Predigten schon gehört über Metanoia. Wenn nicht, die lohnen sich wirklich zum Nachschauen. Die haben wir auf dem Internet. Das Verb, das heisst, wir sollen umdenken, unseren Sinn ändern. Und das ist nicht etwas, wo kehr um, jetzt mach ich's, sondern unseren Sinn ändern, das ist ein Prozess. Also wir sollen umkehrend bleiben und glaubend. Das ist die Botschaft von Jesus, die er dort verkündet. Wir sollen uns einlassen auf die Botschaft von Gott und umkehrend und glaubend bleiben. So steigt er in das Evangelium im 1. Kapitel. Und im 2. geht es gerade weiter. 4 Freunde bringen ihren Freund, der gelähmt ist, zu Jesus. Und Jesus vergibt ihm seine Sünde und heilt den Mann. Das ist die Geschichte, wo die Freunde ihn übers Dach zu Jesus runterlassen. Und Jesus vergibt dem Mann seine Sünde. Und dann ist einmal ein bisschen ein Aufruhr in diesem Raum. Und die Elite fragt sich, die jüdische Elite fragt sich, was ist das für ein Mann? Was nimmt er sich für ein Recht raus, um jemandem die Sünde zu vergeben? Weil wenn jemand sagt, er kann Sünde vergeben oder er vergibt Sünde, dann ist das Gotteslästerung. Und Gotteslästerung wiederum ist eine indirekte Anklage auf den Tod. In anderen Worten haben die Eliten zu Jesus gesagt, wenn du so weitermachst, wirst du dein Leben mit dem Tod zahlen. Bereits im 2. Kapitel, wo es losgeht. Das Kapitel oder das Evangelium, es ist sehr stark prägt von der geografischen Struktur. Es kommen nämlich die ersten 9 Kapitel spielen in Galiläa. Dort tut Jesus Wunder, heilt, ist es Zeit der Taten, die Jesus tut. Im Kapitel 10 sind sie unterwegs nach Jerusalem. Sie gehen den Weg nach Jerusalem. Und nachher Kapitel 11 bis 16 zoomt der Markus so richtig auf den Passionsweg von Jesus in Jerusalem. Lass uns einsteigen mit dem ersten Geheimnis von diesem Evangelium. Und zwar nennt sich das Geheimnis Christusgeheimnis. Vielleicht bist du auch schon so drüber gestolpert und hast kurz gestutzt, wenn ich jetzt das so erzähle und du denkst, mal, das ist mir vielleicht auch schon aufgefallen. Wieso macht Jesus so etwas? Und zwar heilt Jesus im 1. Kapitel einen Aussätzigen. Und er sagt dem Aussätzigen nachher, er soll den normalen jüdischen Rhythmus gehen. Er soll zum Priester gehen, er soll sein Opfer geben, er soll Gott danken dafür. Er soll ja nicht auffallen für das, was Jesus ihm gemacht hat. Jesus sagt ihm, fall nicht auf, geh deinen normalen Weg, wie du sonst auch wirst machen, wenn du geheilt wirst. Oder in Kapitel 3, dort heilt Jesus verschiedene Menschen, er befreit sie sogar von bösen Geistern. Und dann heißt es jetzt im Kapitel 3, Vers 12, und er schärfte ihnen ein, kein Aufsehen zu erregen. Jesus hat irgendwie nicht wollen auffallen. Er hat nicht wollen, dass irgendwie ein Hype gemacht wird um seine Person. Er hat nicht wollen, dass irgendwie die Schlagzeilen im Blick gerade über ihn kommen. Er hat nicht wollen auffallen. Und das zieht sich durch in seinem ganzen Wirken in Galiläa, 8 Kapitel lang, und hört dann auf im Kapitel 8 mit einem Blinden, wo er sagt, geh nicht ins Dorf, sondern geh direkt heim. Erzählt nicht allen, geh heim. Warum macht Jesus so etwas? Wenn er doch gekommen ist als Messias, warum sagt er den Menschen, sind still, fallet nicht auf? Ich glaube, es ist, weil Jesus anders kommt. Der Messias, er kommt anders. Anders wie erwartet. Jesus traut es den Menschen nicht zu, dass sie sein Wirken und das, was er tut, mit ihrer Vorstellung über den Messias, den sie haben, können zusammenbringen. Und darum möchte er nicht auffallen. Er möchte die Vorstellung von dem Messias verändern. Ein Kreuzestod, ein leidender Messias, das hat in der Vorstellung keinen Platz gehabt von einem Juden. Das war irgendwie nicht möglich gewesen. Und Jesus hat angefangen, jetzt langsam das zu verändern. Und er hat angefangen bei den Nächsten und hat darum nicht auffallen und vom ganzen Volk irgendwie in eine Box eingedrückt werden, sondern er hat das langsam gemacht und hat darum nicht auffallen. Er hat so einzelne Fäden genommen, um sich bildlich vorzustellen, von diesen Vorstellungen, die die Juden hatten. Er hat aber ein ganz neues Bild gewebt mit diesen Fäden. Und darum hat er nicht wollen, dass es so einen Hype gibt um ihn. Dass er das neue Bild kann weben kann. Dass er das Neue kann zeigen kann. Der Jesus, der anders kommt. Und dann, nachdem er das 8 Kapitel so gemacht hat, dann fragt er dann im Kapitel 8, Vers 27 seine Jünger, was denn die Leute von ihm halten. Wer ist er? Und dann sagen sie ja, die einen, die glauben, du bist der Johannes, der Täufer. Und andere denken, du bist der Elia. Wieder andere sagen, du bist einfach sonst ein Prophet. Und dann fragt Jesus seine Jünger, und wer glaubt ihr denn, dass ich bin? Und der Petrus, er antwortet auf die Frage und sagt, du bist der Messias. Jetzt ist es draussen. Du bist der verheißene, versprochene Messias. Daraufhin schärfte Jesus ihnen ein, niemandem etwas davon zu sagen. Und er deckt es wieder zu und sagt, hey, die Leute sind noch nicht parat für das. Die Leute sind noch nicht parat, ihre Vorstellungen vom Messias mit mir in Verbindung zu bringen. Darum sagt noch niemandem etwas. Das ist das Christusgeheimnis. Jesus macht keinen Hype um seine Person, weil ihm geht um so viel mehr. Und dann, wo es draussen ist, dass er der Messias ist, traut er seinen Jüngern einen Schritt mehr zu. Weil jetzt redet Jesus das erste Mal mit seinen Jüngern über sein Leiden. Das erste Mal überhaupt redet er mit den Jüngern über sein Leiden. Und das ist der anschliessende Vers an die Konversation, die er mit dem Petrus hat, wo der Petrus sagt, du bist der Messias. Jetzt, wo es draussen ist, traut Jesus ihnen zu, über sein Leiden und Sterben am Kreuz zu reden. Und wir lesen weiter. Jesus sprach mit seinen Jüngern zum ersten Mal darüber, dass der Menschensohn vieles erleiden müsse und von den Ältesten, den führenden Priestern und den Schriftgelehrten verworfen werde. Er werde getötet werden und 3 Tage danach auferstehen. Klar und offen redet er darüber. Er redet mit seinen Jüngern darüber, was wird passieren. Der Messias, er muss leiden. Er muss ans Kreuz. Und dann ist spannend, wie sie reagieren, die Jünger. Da nahm Petrus ihn beiseite und versuchte mit aller Macht, ihn davon abzubringen. Aber Jesus wandte sich um, sah seine Jünger an und wies ihn scharf zurück. Geh weg von mir, Satan, denn was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich. Der Petrus, er hat das nicht übereinbracht. Der Messias, den er jetzt gerade Messias genannt hat, wird müssen leiden. Und das geht dem Petrus nicht in den Kopf und sagt, nein, mit aller Macht hat er probiert, Jesus irgendwie von dem abzubringen. Und Jesus sagt nicht, Petrus ist Satan, sondern dein Denken, dein menschliche Denken ist nicht von Gott. Es ist ein Hinweis in dem Evangelium, dass das gründet auf dem Petrus in Evangelien. Der Petrus wird im Markus-Evangelium sehr oft zurechtgestutzt. Er macht nicht so eine gute Falle in dem Markus-Evangelium. Und wir haben vielleicht oft irgendwie ein schwieriges Bild von Petrus, weil er so zurechtgestutzt wird. Und spannend ist auch seine Heldengeschichte zum Beispiel, wo er übers Wasser geht, wird im Markus-Evangelium nicht erwähnt. Er hebt sich nicht in den Himmel, der Petrus, seine Predigten, sondern er hebt die Szene vor, wo er zurechtgestutzt wird. Und genau ein Kapitel später, also jetzt sind wir bei Kapitel 8, Vers 30, Kapitel 9, Vers 30, kündet Jesus das zweite Mal das Leiden an. Und er nimmt seine Jünger zusammen und geht weg von der Menschenmenge, weil er denen das noch nicht zutraut. Und er redet das zweite Mal mit seinen Jüngern über das, was ihm bevorsteht. Über das, was er wird erleiden in Jerusalem. Und im Kapitel 10, Vers 33, das dritte Mal. Und sag mir nicht, der Markus möchte nicht einen mega Fokus auf den leidenden Diener legen, wenn er zumindest in seinem Kapitel dreimal die Leidensankündigungen bringt. Dreimal sagt Jesus seinen Jünger, ich werde müssen leiden. Und er sagt seinen Jünger, hey, der Jesus, der Messias, er kommt anders. Er kommt nicht pompös. Er kommt nicht als Herrscher, wie ihr euch das vorstellt. Er kommt nicht als der König, wie ihr es erwartet. Jesus ist einer, der absteigt, sich demütigt. Und das war unvorstellbar für die Jünger. Das haben sie nicht ihren Kopf gebracht. Gell, ihre Messias-Vorstellung, die war kämpferisch, die war nationalistisch, zerstörerisch, die war rachsüchtig. Das ist so das Bild, das man vom Messias hatte. Die grossbreite Masse. Es hat verschiedene Messias-Bilder gegeben. Aber die meisten haben so einen König erwartet, wie so einen Herrscher von so einem Reich. Und Jesus sagt, so ist es nicht. Euer Messias wird leiden. Euer Messias steigt ab, erniedrigt sich, demütigt sich. Lass uns einen kurzen Moment in die Jünger versetzen. In die, die mit Jesus unterwegs waren, die Jesus-Nachfolger. Weil das ist ja auch immer ein Bild für dich und für mich als Jesus-Nachfolger. Die haben eine Vorstellung gehabt, wie ihre Zukunft könnte aussehen. Der Judas als Schatzmeister, der hat eine Vorstellung gehabt, wie er denn da das Geld regieren könnte. Finanzminister sein in diesem Reich. Und der Petrus als doch sprachgewandter, redegewandter hat gedacht, ich könnte vielleicht Außenminister werden. Auch noch einen Thron neben dem König haben und gewisse Regierungsangelegenheiten klären. Was muss das für ein Schock gewesen sein, wo Jesus ihnen gesagt hat, dass er wird müssen sterben, leiden. Ein Traum, der zerplatzt. Das braucht zuerst mal Zeit. Und vielleicht verstehst du die Jünger ein bisschen, wenn irgendwie etwas von unseren Vorstellungen zerplatzt. Das braucht Zeit. Wenn wir uns ein Bild gemalt haben und es kommt anders. Spannend ist, Jesus dort in die Leidensankündigungen immer auch Lehrtexte einweben, wo dich und mich angehen, wo die Jünger angehen. Und so fangen wir wieder bei der ersten Ankündigung an, wo Jesus sehr schmal sagt, dass er wird müssen sterben. Und er sagt dort, wer mir nachfolgen will, muss sein Kreuz auf sich nehmen. Was bringt es euch, alles auf dieser Welt zu gewinnen, wenn ihr eure Seele verliert? Das ist das Bild vom Loslassen und vom Dienen. Unser Leben, unsere Selbstbestimmung loslassen. Unser Fokus, ganz am, wie er am Anfang sagt, in seiner ersten Rede, Jesus, die Botschaft vom Reich Gottes, umkehrend, ausrichtend auf Gott bleiben und unsere Selbstbestimmung loszulassen. Und dienen. Weil alle Reichtum, alles, was wir hier machen und tun können, das ist nicht Nahrung für unsere Seele. Was bringt es, wenn wir alles gewinnen, aber unsere Seele verlieren? Das ist nicht das, was das Reich Gottes ausmacht. Und dann im Kapitel 9, wo er das zweite Mal sein Leiden ankündigt, dort heisst es nachher, sie kamen nach Kapernaum. Zu Hause angelangt, fragte Jesus die Jünger, über was habt ihr unterwegs gesprochen? Weil spannend ist, nachdem Jesus sein Leiden angekündigt hat, heisst es, die Jünger konnten mit dieser Aussage nichts anfangen, aber sie wagten nicht, ihn zu fragen. Jesus kündet sein Leiden an und sie bringen es irgendwie nicht überein. Und dann, wo sie angekommen sind an ihrem Ziel, fragt Jesus, über was haben sie denn überhaupt geredet? Und dann ist spannend, sie haben nicht darüber diskutiert, was das, was Jesus ihnen gesagt hat, könnte heissen, sondern es steht da, sie schwiegen, denn sie hatten sich auf dem Weg gestritten, wer von ihnen wohl der Größte sei. Das sind Freunde. Jesus redet über sein Leiden und sie diskutieren nachher, wer von ihnen der Größte ist. Und wir merken etwas von dem, wo tief in ihnen verankert ist, irgendwie das Weltliche. Wer von uns ist denn jetzt überhaupt der Größte? Und sie diskutieren über das. Und auch das dritte Mal, und dort möchte ich euch etwas vorlesen daraus. Und zwar im Kapitel 10, ab Vers 35. Jesus erklärt ihnen eben das dritte Mal, dass er wird leiden. Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, traten an Jesus heran und sagten, Meister, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst. Was wollt ihr? Fragte er. Was soll ich für euch tun? Sie antworteten, wir möchten, dass du uns in deiner Herrlichkeit neben dir sitzen lässt, den einen an deiner rechten Seite, den anderen an deiner linken Seite. Und wieder geht es darum, wer darf in dem riechenden Königreich neben Jesus sitzen? Wer ist der Höchste von denen? Wer hat den Ehrenplatz? Ihr wisst nicht, um was ihr da bittet, entgegnete Jesus. Könnt ihr den bitteren Kelch trinken, den ich trinken werde, und die Taufe empfangen, mit der ich getauft werden muss? Das können wir, erklären sie. Da sagte Jesus zu ihnen, den Kelch, den ich trinke, werdet ihr zwar auch trinken, und die Taufe, mit der ich getauft werde, werdet ihr auch empfangen. Aber darüber zu verfügen, wer an meiner rechten und meiner linken Seite sitzen wird, das steht mir nicht zu. Wer dort sitzen wird, das ist von Gott bestimmt. Die übrigen 10 Jünger hatten dem Gespräch zugehört und ärgerten sich über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie alle zusammen und sagte, ihr wisst, dass die, die als Herrscher über die Völker betrachtet werden, sich als ihre Herren aufführen und dass die Völker die Macht der Großen zu spüren bekommen. Bei euch ist es nicht so. Im Gegenteil, wer unter euch groß werden will, soll dem anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an allem bereit sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Und da sind wir voll im Zentrum vom Markus-Evangelium. Mit dem Vers 45 bringt Jesus voll auf den Punkt. Er sagt seinen Jüngern, wie sein Reich aussieht. Und zwar, wer der Größte sein will, soll bereit sein zum Dienen. Sich zu erniedrigen, sich selber loszulassen und zu dienen. Und das kommt in allen drei Ankündigungen so wunderbar zum Tragen. Und Jesus, er als Gottes Sohn, er als der Messias, geht dem voran. Er geht dem voran, weil er als Höchster, als erhabener König, als Sohn Gottes, ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um sich hinzugeben am Kreuz, für dich und für mich. Sich hinzugeben für alle Menschen. Zu dienen jedem Einzelnen. Das ist die Zusammenfassung von dem ganzen Evangelium. Der eine Vers, der Vers 45. Die Jünger, sie haben es aber nicht zusammengebracht. Das, was Jesus ihnen erklärt, wie es aussehen soll, dass er gekommen ist zum Dienen, als Diener. Sie haben das nicht zusammengebracht. Und das ist so ein riesiges Spannungsfeld, das uns da der Markus auftut und zeigt. Weil irgendwann wird das Spannungsfeld einfach zu gross. Wir lesen dann, dass Jesus in den Garten Gethsemane kommt und dass dort die Römerin verhaftet. Und dann säckeln alle Jünger davon. Ein Spannungsfeld zwischen ihrer Vorstellung und der Realität ist zu gross geworden. Sie haben es nicht übereingebracht und säckeln alle davon. Trotzdem, dass Jesus ihnen das angekündigt hat, haben sie es nicht geschafft. Und sogar beim Kreuz lesen wir, dass sie nachher auf Abstand gewesen sind. Fast alle sind weggerannt. Und da kommt jetzt ganz eine spannende kleine Anekdote und ich möchte euch die nicht vorenthalten. Jesus ist verhaftet worden und alle rennen davon, außer ein kleiner Bub. Ein kleiner Bub steht dort in seinem Nachthemd und verfolgt die ganze Story, verfolgt die ganze Geschichte. Wir lesen das im Kapitel 14. Das ist einfach so eine Randnotiz, aber ich glaube, die kommt nicht von ungefähr, weil in Markus seine Mutter hatte ein Haus in Jerusalem. Kann es sein, dass der kleine Bub, der das Ganze mitverfolgt hat, der Markus ist, und das miterlebt hat, wie Jesus gefangen genommen worden ist im Garten Gethsemane. Ich glaube, das ist so ein kleiner Fingerabdruck, den der Markus in seinem Evangelium von sich selber hinterlassen hat. Lass uns zum Schluss kommen von diesem Evangelium, von diesem leidenden Diener. Jesus, er wird gekreuzigt, erhanget, quält, demütigt an dem Kreuz, abgeschlagen. Und dann lesen wir von einem römischen Hauptmann. Und sind wir uns noch bewusst, dass das Evangelium an die Römer geschrieben worden ist, wo er das Kreuz zuschaut und sagt, das ist Gottes Sohn. Da steht ein römischer Hauptmann, wo der Jesus an das Kreuz zugenagelt hat und sagt, das ist Gottes Sohn. Der leidende Diener an dem Kreuz, der hat eine Strahlkraft. Und das ist nicht der Einzige in diesem Evangelium, wo sich dort irgendwie alles nochmal durch den Kopf gehen lässt. Wir lesen von einem Simon, der vom Feld Richtung Jerusalem geht. Der kommt aus Kyrea. Das ist eine kleine römische, jetzt muss ich da schnell meine Notizen vorholen, römische Kolonie, so, ist einfacher. Gut. Das ist eine kleine römische Kolonie mit einem ganz, ganz kleinen jüdischen Anteil. Also es hat ganz wenige Juden dort mit dabei gehabt. Und der war in Jerusalem für das Passafest. Und der ist auf dem Feld, schafft dort und schläft wahrscheinlich auch dort, weil Jerusalem so voll war. Und er läuft zufällig an dem Jesus vorbei. Und Jesus, er, der seinen Querbalken selber musste tragen, er fällt zusammen unter dieser Last. Er kann nicht mehr. Und die Römer, die tippen den Simon an und sagen, nimm du den Querbalken mit an das Kreuz, dort, wo Jesus an das Kreuz gehängt wird. Es ist spannend, wir lesen von dem Simon mit Namen. Und wir lesen im Markus-Evangelium auch von seinen Kindern, seinen Söhnen. Er war kein Jesus-Freund. Er war dort als Jude und musste dem Jesus den Querbalken ertragen. Wahrscheinlich haben die zwei kein Wort geredet, weil der Simon hat es angeschissen und Jesus, der hat nichts mögen, der hat nichts können. Und ich habe mich gefragt, warum wird der Simon mit Namen genannt? Und sein Sohn, der Rufus. Und wir werden wiederfindig bei diesen Namen. Und zwar, wenn wir den Römerbrief von Paulus lesen, wird der Rufus im Dankesregister erwähnt. Und dass im Rufus seine Mutter im Paulus auch zu einer Mutter geworden ist. Der wird da mit Namen erwähnt im Markus-Evangelium, weil die Römer ihn kennt haben. Der Simon mit dem Sohn Rufus. Und auch in der Apostelgeschichte tauchen die Namen nochmal auf. Bei der ersten Missionsreise, wo sie unterwegs sind und das Reich Gottes gross machen. Da ist ein Mann, der stolpert, mitten in die Kreuzigung von Jesus hier. Und der wird nachher erwähnt bei den ersten Christen, wo sie unterwegs sind, um das Reich Gottes gross zu machen. Und ich behaupte, der Simon, der hat am Kreuz die Botschaft von dem leidenden Diener erlebt. Der leidende Diener Jesus hat eine Strahlkraft gehabt, das Leben vom Simon hier. Obwohl die kein Wort miteinander geredet haben, tauchen die Namen nachher wieder auf. In der ersten Christenheit, dort, wo das Reich Gottes weitergegangen ist. An dem Kreuz, da hat Simon etwas verstanden. Und meine Frage heute am Morgen ist, was macht der Markus-Blick mit uns? Was macht der Blick von Markus mit uns? Und ich habe drei Punkte aufgenommen oder mir vorgehalten. Zwar der erste ist, Jesus ist anders. Aber wenn wir ihn vielleicht oft als unseren Freund bezeichnen, mit ihm unterwegs sind, kann es sein, dass er uns immer wieder überrascht, dass Jesus anders ist als unsere Vorstellung, als die Box, wo wir ihn vielleicht trainiert drängen. Jesus ist anders, lebt andere Maßstäbe. In Bezug auf Ehrlichkeit, Rechthaberei, in Bezug, in welche Richtung die Erfolgsleiter geht. Er ist kein weltlicher König. In seinem Reich funktioniert es anders. Im Leiden liegt der Triumph. Die Schwachen werden stark. Und was ist das für eine frohe Botschaft, wenn wir uns vielleicht schwach fühlen? Wenn wir Punkte haben, wo wir schwach sind, zu wissen, wir müssen nicht stark sein, sondern bei Jesus sind die Schwachen stark. Die Erniedrigten werden erhöht. Jesus ist anders und seine Nachfolge, die kostet etwas. Jesus' Nachfolge kostet etwas. Vielleicht dein Ruf. Vielleicht dein weltlicher Komfort, vielleicht aber auch deine Vorstellung von deiner Zukunft. Träume, die zerplatzen, wie bei diesen Jüngern. Aber Jesus nachfolgt, die lohnt sich. Und zwar erhebt Petrus in Markus noch das letzte Mal für heute seine Stimme. Und wir lesen Kapitel 10, Vers 29. Jesus erwiderte, ich sage euch, jeder, der um meinetwillen und um des Evangeliums willen Haus, Brüder, Schwester, Mutter, Vater, Kind oder Äcker zurücklässt, bekommt alles hundertfach wieder. Jetzt in dieser Zeit Häuser, Brüder, Schwester, Mütter, Kinder und Äcker, wenn auch unter Verfolgungen. Und in der kommenden Welt das ewige Leben. Es lohnt sich, dem leidenden Diener Jesus nachzufolgen. Auch wenn wir Sachen zurücklassen müssen, wir gewinnen so viel mehr Neues. Meine Frage ist, trittst auch du in die Jesus-Nachfolge ein? Jesus ist gekommen zum Dienen. Sind wir parat zum Dienen? Unsere Selbstbestimmung loszulassen und den Fokus auf Gott zu legen und ihm zu dienen. Umkehrend und glaubend. Die Botschaft, die Jesus ganz am Anfang verkündet hat. Sind wir bereit, umkehrend zu bleiben, neu zu denken und glaubend zu bleiben? Das ist eine Botschaft mit Strahlkraft, die verändert. Ich möchte beten. Jesus Christus, du bist König, du bist Herr und du bist der versprochene Messias. Du bist aber auch der, der uns vorangegangen ist, sich erniedrigen lassen hat und uns Menschen dient. Du hast dich erniedrigen lassen aus Liebe, hast dich klein gemacht aus Liebe zu uns. Dass du erhöht wirst. Und die Botschaft, die hat eine Strahlkraft. Heiliger Geist, pflanzt du die Botschaft immer wieder ganz neu in unser Herz. Dass Jesus aus Liebe sich erniedrigen lassen hat zu uns Menschen. Und lass uns in die Nachfolge eintreten von dem leidenden Diener. Uns selber aufzugeben, unsere selbstbestimmte Art und eine dienende Haltung einnehmen vor dem König Jesus. Jesus, wir danken dir für den Weg, für die Qualen, die du auf dich genommen hast. Dass wir in Freiheit dich dürfen anbeten, dass wir in Freiheit dürfen dir nachfolgen. König Jesus, wir danken dir. Amen.